Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Im Schweizer Oberengadin entdeckte der Philosoph Friedrich Nietzsche, 6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit, seine Ideallandschaft. Hier lag die Geburtsstätte seines Zarathustra. Das stille Bergdorf Sils gilt seither als Ziel für Sinnsucher und als Chiffre für die Inspirationskraft eines Ortes. Noch nie waren sich Berg und Geist, Wanderschaft und Denken so nah. Eisiges Hochgebirge, blendende Seen, die Klarheit der Luft, die magische Landschaft von Sils Maria bezaubert. Sie inspirierte Schriftsteller und Denker, Maler und Filmemacher und zieht bis heute jene an, die auf ihren Spuren unterwegs sind. Marcel Proust beschrieb, wie er am Silzer See Tränen der Rührung vergoss. Und Thomas Mann bekannte an dessen Ufer einen für ihn seltenen Gemütszustand. Ich glaube beinahe, ich bin glücklich hier. Auch Hermann Hesse, Albert Einstein oder Luchino Visconti suchten wie viele andere in dieser reinen, scharfen Lichtwelt Ruhe und Erkenntnis. Begründet hat den Mythos des Ortes sein frühester prominenter Gast, Friedrich Nietzsche. Der Philosoph fand dort zur Höchstform seines Schaffens. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte kann Sils, das eher introvertierte Alpendorf, heute mit dem Titel Kulturhauptstadt des Engadins für sich werben, als Kontrapunkt zum nur 10 Kilometer entfernten mondänen St. Moritz. Mehr als 3/4 der Besucher von Sils sind Kulturreisende. Und viele der Gäste kommen in das Schweizer Hochtal, um, mit Nietzsches Gedanken im Gepäck, eine Landschaft zu erkunden, die der Philosoph einst den lieblichsten Winkel der Erde nannte. Was machte Sils Maria für den Denker und passionierten Wanderer so einzigartig? Dr. Mirella Carbone, die langjährige Leiterin des Nietzsche-Hauses in Sils, sagt dazu:
Es ist in der Tat eine ganz besondere Landschaft, voller Kontraste, denn wir befinden uns auf 1800 Metern. Das ist eine Passlandschaft im Hochgebirge. Das heißt, wir haben 3000er um uns herum, wir haben Gletscher, wir haben also dieses Element der Kälte, des Heroischen, kann man sagen auch des Bedrohlichen einerseits. Und auf der anderen Seite ist das aber ein ungewöhnlich breites Tal mit einer Seenkette, das hat man nicht so oft auf dieser Höhe. Also wir haben auch dieses liebliche, dieses idyllische Element noch dazu und das ist eben der Kontrast, der auch Nietzsche so fasziniert hat. Er nannte diese Landschaft eine heroische Idylle, weil das eben die beiden Elemente, das Kalte, das Bedrohliche und das Liebliche, zusammenführt.
Der rechte Ort. Friedrich Nietzsche besaß eine außergewöhnliche Sensibilität für Orte. Solche, die ihn belebten oder niederdrückten, seine Schaffenskraft steigerten oder minderten. Der falsche Ort, davon war Nietzsche zutiefst überzeugt, genüge vollständig, um ein Talent verkümmern zu lassen und aus einem Genie etwas Mittelmäßiges zu machen. Städten seiner bürgerlichen Existenz wie Naumburg, Leipzig oder Basel, in denen er freilich nicht unproduktiv gewesen ist, verwarf er entsprechend dieser These rückblickend als Unglücksorte, mehr noch als Orte, die ihm nachgerade verboten waren. Denn nichts fürchtete er so sehr, wie Umstände, die seiner Kreativität schaden könnten.
Es steht niemandem frei, überall zu leben. Und wer große Aufgaben zu lösen hat, die seine ganze Kraft herausfordern, hat hier sogar eine sehr enge Wahl. Der klimatische Einfluss auf den Stoffwechsel, seine Hemmung, Seine Beschleunigung geht so weit, dass ein Fehlgriff in Ort und Klima jemanden nicht nur seiner Aufgabe entfremden, sondern ihm dieselbe überhaupt vorenthalten kann. Er bekommt sie nie zu Gesicht.
Als ein zu großem Berufener sah sich Nietzsche deshalb geradezu verpflichtet, sich selbst dorthin zu bringen, wo sein Denken zur vollen Entfaltung, seine Philosophie zum Durchbruch gelangen konnte. Das Genie ist bedingt durch trockene Luft, durch reinen Himmel, definierte er. Beides verhießen ihm Ziele des Südens, Italien oder Südfrankreich. Hier verbrachte er in der letzten Dekade seines Denkerlebens wegen des milden Mittelmeerklimas die Wintermonate. Während des Sommers aber fand er Zuflucht in der hochalpinen Landschaft des Oberengadins in Sils Maria, das seither untrennbar mit dem Namen Nietzsche verbunden ist. In dieser Stille und Einsamkeit, auf 1800 Metern Höhe, erlebte Nietzsche zwischen 1881 und 1888 seine produktivsten Zeiten. In großer Natur gab er sich seinen Gedanken hin, oft wie im Rausch. Wichtige Werke wurden hier konzipiert und niedergeschrieben. Aus einer Eingebung am See von Silva Plana entstand seine berühmteste Schrift, Also sprach Zarathustra, die mit ihrer überbordenden Naturmetaphorik gar nicht vorstellbar wäre, ohne die Nietzsches Gedanken orchestrierende Bergwelt um Sils Maria. Geografische Eindrücke finden sich darin in philosophische Aussagen übertragen. Sils Maria, das war für Nietzsche Denkort, Inspirationsquelle, Weltmittelpunkt, an dem seine Philosophie zu sich selber kam. Geradezu explosionsartig entlud sich hier, was er schon lange in sich trug. Hier wurde der Denker zum Ekstatiker. Überwältigt von geistigen Hochgefühlen in geografischer Höhe, schrieb er am 14. August 1881:
An meinem Horizonte sind Gedanken aufgestiegen, dergleichen ich noch nicht gesehen habe. Die Intensitäten meines Gefühls machen mich schaudern und lachen. Schon ein paar Mal konnte ich das Zimmer nicht verlassen, aus dem lächerlichen Grunde, dass meine Augen entzündet waren. Wodurch? Ich hatte jedes Mal den Tag vorher auf meinen Wanderungen zu viel geweint. Und zwar nicht sentimentale Tränen, sondern Tränen des Jauchzens. Erfüllt von einem neuen Blick, den ich vor allen Menschen voraus habe.
Wanderschaft und Denken. Ein schlichtes Engadiner Haus, geranienberankte Fenster in dicken Steinmauern, grüne Fensterläden, schwarzes Schieferdach, trägt heute Nietzsches Namen. Es beherbergt ein Museum und zeigt Exponate zum Leben und Werk des Philosophen, der hier 7 Jahre lang sein Sommerdomizil fand. Wo Nietzsche schlief und schrieb, lässt sich im ersten Stock besichtigen. Eine knarrende Holztreppe führt hinauf in eine kärgliche Kammer, die alles war, was dieses Haus eines Lebensmittelhändlers seinem berühmten Gast für 1 Franken pro Nacht zu bieten hatte. Darin nicht mehr als ein Bett, ein kleiner Arbeitstisch, ein Stuhl, ein Waschtisch.
Die Besucher, die heute ins Haus kommen, also diejenigen, die nicht informiert sind über seine Biografie, meinen am Anfang selbstverständlich, er hätte das ganze Haus besessen und das oben wäre nur sein Schlafzimmer und er hätte noch ein Studienzimmer und so weiter und sind eigentlich schon schockiert, wenn sie dann erfahren, dass er wirklich so bescheiden gelebt hat.
Der Ausblick auf einen direkt hinter dem Haus steil aufragenden Berghang lässt den Raum in seiner ganzen Dürftigkeit noch enger, noch beklemmender erscheinen, ganz im Kontrast zur Weite der umgebenden Natur, in die es den Denker täglich hinaustrieb. Als Nietzsche Anfang Juli 1881 erstmals nach Sils Maria gekommen war, war dies nicht nur freiwillig geschehen. Unerträgliche Migräneanfälle und extreme Wetterfühligkeit hatten ihn bereits 2 Jahre zuvor mit gerade einmal 35 Jahren gezwungen, seine Professur an der Universität Basel aufzugeben und mit ihr seine gesamte bürgerlich sesshafte Existenz. Ruhelos war er seither umhergezogen, auf Irrfahrten zwischen Deutschland und Italien, um für sich nach einem Klima zu suchen, in dem er es zu leben aushielt. Nach einem Ort, der ihm nicht nur den Schmerz linderte, sondern ihm das Denken gleichsam atmosphärisch ermöglichen sollte. Er fand ihn in der klaren, milden Höhenwelt von Sils Maria. Die Magie dieser Landschaft zu erklären, ist nicht leicht, wiewohl Nietzsche meinte, deren Wirkung auf sich sogar messen zu können. Wie ein Seismograph registrierte der orts- und klimasensible auch feinste geografische und meteorologische Einflüsse auf sein Befinden. Akribisch führte er Buch über die Wetterverhältnisse der Örtlichkeiten, an denen er sich aufhielt, und legte detaillierte Klimatabellen an. Er notierte:
Gestern rechnete ich aus, dass die entscheidenden Höhepunkte meines Denkens mit dem Maximum der magnetischen Sonneneinwirkung zusammenfallen.
Weite Horizonte, eine erhabene Bergsilhouette, die Farben des Lichts konnten ihn euphorisieren. Schwankungen der Temperatur oder des Luftdrucks, Bewölkung oder Gewitter mit ihren elektrischen Entladungen, ihn hingegen unter qualvollen Schmerzattacken tagelang niederwerfen und seine Schaffenskraft lahmlegen.
Im Engadin ist mir bei weitem am wohlsten auf Erden. Alle 50 Bedingungen meines armen Daseins scheinen hier erfüllt zu sein,
bekannte Nietzsche schließlich wie erlöst. Auch die Wege, Wälder, Seen und Wiesen seien wie für ihn gemacht, ließ er verlauten. Äußere und innere Natur entsprachen einander. Zwar blieben die Anfälle auch hier nicht aus, doch verliefen sie milder und menschlicher. Die Heilmittel, die sich Nietzsche fortan gegen Kränklichkeit und Kopfschmerzen verordnete, lauteten: ungeheure Märsche, einfachste Lebensweise, ununterbrochener Aufenthalt im Freien. Auch seine Gedanken konnten dabei frei fließen.
Nietzsche war auch ein Denker, der draußen gedacht hat, in der Natur, in Kontakt mit der Natur, auch in Kontakt mit seinem eigenen Körper, denn er war unterwegs. Und eben seine Gedanken entstehen in der Bewegung. Da reiht er sich in eine lange Tradition von wandernden Denkern. Denken wir an die Peripatetiker zum Beispiel, an Montaigne zum Beispiel. Während er geht, das beschreibt er sehr schön, wie er dann zu sich kommt, ist wie eine Art Meditation, sein Kopf immer klarer wird, immer freier wird. Und dann kam mir, schreibt er immer wieder, kam mir dieser Gedanke entgegen. Es ist wirklich eine Begegnung in der Natur.
Von seinem Quartier brach der gelehrte Sommergast oft schon morgens vor 6 Uhr zu ausgedehnten Exkursionen auf. Ins Fextal mit seinen gletscherbedeckten Bergzügen, entlang der bewaldeten Seeufer oder zu der im Selzer See gelegenen Halbinsel Chasté, seinem Lieblingsplatz. Wandernd sann er den höchsten und tiefsten Dingen nach. Das unterwegs Erdachte kritzelte er kaum leserlich auf lose Zettel oder in Notizhefte, die er stets bei sich trug, um Flüchtiges festzuhalten. Nicht mehr zwischen Büchern also suchte der frühpensionierte Professor nun Raum für große Ideen, sondern unter einem offenen Himmel in freier Natur. Er wollte gehend, springend, steigend, tanzend, am liebsten auf einsamen Bergen philosophieren. Sein Credo:
so wenig als möglich sitzen, keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist, und bei freier Bewegung, in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern.
Von jeder starken Erkenntnis fordernd, dass sie selbst erlebt und mit eigenem Blute niedergeschrieben sei, hat sich Nietzsche seine Philosophie im Schweizer Oberengadin buchstäblich erwandert. Unter dem Eindruck eigener Bergerfahrung verfasste er den Zarathustra, sein eigentliches Höhenluftbuch, dessen Protagonist von sich sagt:
Ich bin ein Wanderer und ein Bergsteiger. Ich liebe die Ebenen nicht und es scheint, ich kann nicht lange stillsitzen. Und was mir nun auch noch als Schicksal und Erlebnis komme, ein Wandern wird darin sein und ein Bergsteigen.
Nur die im Rhythmus der eigenen Schritte ergangenen Gedanken waren für Nietzsche letztlich von Wert. Gedanken nennt sie Mirella Carbone. Sie verdanken sich dem Gehen. Daraus gewinnen sie ihre Offenheit, den Wechsel der Perspektiven, die sinnliche Ausdruckskraft. Die Nähe von Nietzsches Philosophie zu Leben und Leiblichkeit, jenseits starrer Systeme, ist es auch, die diese bei aller Radikalität bis heute so zugänglich macht. Nietzsche habe den nächsten Dingen, also dem, was unsere alltägliche Erfahrung ausmacht, Klima, räumliche Umgebung, Ernährung, Tagesrhythmen, Bewegung, ihre philosophische Würde zurückgegeben, so Mirella Carbone.
Das Faszinierende könnte gerade diese Offenheit sein, dieses Unsystematische bei ihm. Er hat eben unter anderem gesagt, seiner Meinung nach sei der Wille zum System die Wille zur Abkürzung. Eben wenn man versucht, das ewig Werdende und das Widersprüchliche, was Leben ist, in ein System hineinzuzwängen, dann tötet man das Lebendige. Und gerade dieses Experimentelle, dieses Versuch, nicht zu letzten Positionen zu kommen, sondern immer wieder die Themen neu auszuleuchten, aus neuen Blickwinkeln anzuschauen, aus neuen Perspektiven, das ist eben das Dekonstruktivistische, was Nietzsche auch heute noch so modern macht.
Körper, Aufenthaltsort und physische Bewegung bedingten Nietzsches geistige Produktivität. Das Wandern im Oberengadin war im Mittel zur Wahrnehmung der Welt, Weg zur Erkenntnis und sein Verfahren der Selbstbefreiung. Seitdem ich gehen gelernt habe, lasse ich mich laufen, lässt er seinen Zarathustra sagen. Im Umherschweifen drückt sich für den Halbnomaden, als der sich Nietzsche sah, zudem das flüchtige Leben selbst in seiner grundsätzlichen Ortlosigkeit aus.
Wer nur einigermaßen zur Freiheit der Vernunft gekommen ist, kann sich auf Erden nicht anders fühlen, denn als Wanderer. Wenn auch nicht als Reisender nach einem letzten Ziele, denn dieses gibt es nicht. Es muss in ihm selbst etwas Wanderndes sein, das seine Freude an dem Wechsel und der Vergänglichkeit habe.